Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra Hosting Your Future.
Heute ist der 13. Dezember 2007. Das ist der Digitalk Nummer 44. Ich bin Roger Zedi.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und unser Gast heute ist der Marco Meile.
Hallo.
Erzähl doch mal kurz, was du machst beruflich.
Bin ich als IT-System-Ingenieur tätig. Also ich tue Netzwerke aufbauen und Kunden betreuen. Fange jetzt dann etwas Neues an in Berlin, dann in der Entwicklung.
Ja, also du wanderst raus.
Ja,
Anfang nächstes Jahr. Aber nicht wegen dem Urheberrechts, oder?
Nein, das ist glaube ich ein bisschen schlimmer.
Du darfst nicht nach Deutschland auswandern, ja.
Dort ist es glaube ich nicht wirklich besser. Mich würde noch wundern, wenn dich das Thema ja so interessiert, hast du irgendwie Verbindung auch zu Kulturschaffenden? Also machst du selber noch etwas in dieser Richtung?
Oder? Ich habe Verbindung zum Doc 18. Das ist so ein Kultur- und Medienraum in Zürich, Binz. Mhm. Also dort hat es auch recht viele Medienschaffende. Dort. Ich bin jetzt weniger tätig, wir sind eigentlich dort mit dem Chaos Computer Club Zürich vor allem einquartiert. Aber ich habe natürlich durch das auch Kontakt zu den Medienschaffenden.
Okay. Zu den Leuten. Ja, wunderbar. Über das Urheberrecht und beziehungsweise euer Referendum reden wir dann später noch mehr. Mhm. So viel für den Moment. Matthias, hat es noch Feedback gegeben zu der letzten Sendung?
Also so richtig Feedback zu der Sendung hat es nicht gegeben, aber doch zum Beispiel hat uns ein Hörer auf die HD-Sendung geschrieben, wo ein bisschen Sorgen mit seinem neuen Fernseher hat. Jetzt hat er einen ganz neuen Bravia von Sony gekauft und findet das Bild sieht so nicht schön aus.
Bescheiden, sagen
bescheiden, wir mal. Genau. Ja. Und das ist wahrscheinlich einfach darum, weil schlicht, wenn man so ein normales, herkömmliches Signal auf einem guten, neuen Fernseher anschaut, dann sieht man halt, wie schlecht und wie weniger Auflösung das bietet. Und er hat dann auch wollen wissen, wann der richtige Zeitpunkt dann ist, um eben so eine Set-Top-Box sich zu besorgen und so. Und das ist noch schwierig. Also ich glaube, wenn man auf den richtigen Zeitpunkt wartet, dann geht es einem wahrscheinlich weh. Auf den richtigen Zeitpunkt wartet, um einen neuen Computer zu kaufen, dann kann man ewig warten, weil immer die nächste Generation noch besser und noch schneller ist. Also ich würde sagen, wenn man jetzt Bock hat drauf, dann soll man jetzt einsteigen, oder?
Das auch so gesehen? Vielleicht, was ich jetzt im Moment noch würde warten, ist, bis zum Beispiel Cablecom eine HD-fähige Box hat, die gleichzeitig aufnehmen kann.
Mhm. Gut, wenn man die mietet, dann muss man sich halt den Aufwand machen, die wieder umzutauschen.
Okay, aber die soll ja demnächst kommen, von dem her.
Aber trotzdem, also. Jetzt ist es gut.
Aber ich glaube, was schon klar ist, solange man halt einfach ein normales analoges Kabel hat, dann muss man damit leben, dass das Fernsehbild auf so einem Fernseher nicht besonders toll aussieht.
Ja. Und dann hat noch der Etienne Choro uns ein Thema vorgeschlagen. Nach Linux ist bei ihm die Lust geweckt worden, noch über exotischere Betriebssysteme etwas zu hören. Da gibt es nämlich React OS, iOS, LX oder Sky OS. Und darüber sollen wir eine Sendung machen. Da haben wir ein kleines Problem, ich kenne niemanden.
Mit etwa je drei Anwender weltweit.
Ja, wahrscheinlich. Ich kann ihm da gerade mal OpenBSD ans Herz legen. Das ist eigentlich mein absoluter Favorit.
Aha.
Soll er sich doch mal anschauen.
Ja.
Ja, also Marco, du wärst allenfalls auch für ein Gespräch über exotische Betriebe.
Auf jeden Fall, ja.
Gut, also das haben wir schon den ersten Schritt in die richtig gemacht. Vielleicht meldet sich sonst noch jemand und dann könnten wir die Sendung machen.
Dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit den News
der Woche. Die Bürosoftware OpenOffice.org gibt es jetzt auch als Online-Version. Mit dem Dienst von Ulteo kann man das Büropaket ohne Installation im Browser brauchen, von überall her. Ulteo bringt auch so Collaboration-Features, also die Möglichkeit, über das Netz gemeinsam so ein Dokument zu schaffen. Es gibt auch andere Online-Office-Programme, zum Beispiel Google hat so eins, aber bezüglich Funktionsumfang kann natürlich
Das, was so quietscht, ist mein Hund. Moment, schnell. Akira, aus. Ja. Gut, jetzt ist wieder Ruhe.
Eben. OpenOffice ist natürlich, hat viel mehr zu bieten, weder die Google Online-Sachen. Ist das jetzt ein vom Columbus, den Ulteo da gefunden hat? Marco?
Ich finde, an und für sich die Idee dahinter ist okay. Aber mein Bedenken ist, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen dass wenn ich da in meinem Webbrowser rein meine Dokumente schreibe, dass die schlussendlich auf dem Webserver verarbeitet werden und das nicht bei mir zentral sind, sondern in der Zentrale auf einem
Server. Hast du dann keine Kontrolle mehr drüber?
Ich habe keine Kontrolle über meine Daten. Und das will ich persönlich über meine Daten eigentlich nicht.
Man könnte sich aber vorstellen, dass wenn Ulteo jetzt das ihr Programm auch anbietet, dass das jemand sonst kann installieren kann. Zum Beispiel irgendeinen Dienstleister, wo du Vertrauen hast, wo du weißt, bei dem sind die Sachen sicher. Könntest du dir dann vorstellen, das zu brauchen?
Ich weiss es nicht. Also ich habe mir das OpenOffice installiert. Ich bin so weit zufrieden damit. Ich könnte mir aber sicher vorstellen, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin oder so, oder schnell am Internetterminal bin, wenn ich das Teil auf meinem Server installiert habe, oder schnell zu benutzen oder so. Ich persönlich brauche es nicht, aber ich denke, es ist eine gute Sache.
Roger Zedi, wenn das Konzept greift, könnte ja das für Microsoft gerade zum doppelten Problem werden. Zum einen wäre es natürlich eine Konkurrenz für das MS Office. Und zum anderen ist das Ulteo Office Plattform unabhängig. Man braucht kein Windows mehr. Siehst du das als Gefahr?
Nein, also kurzfristig auf jeden Fall nicht. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja nicht die erste Variante von so einer Lösung. Ich glaube, es ist weniger ein technisches Problem, als dass die Leute einfach nicht wirklich bereit sind, auf so etwas umzusteigen. Oder dass überhaupt das Konzept, sehr wahrscheinlich verstehen die meisten Leute gar nicht, was das Konzept ist oder was jetzt anders ist an dem, als wenn ich so etwas auf meinem Kompi habe. Und ich glaube schon, dass die meisten Leute halt gewöhnt sind, dass man seine Files auf dem eigenen Kompi hat. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich möchte jetzt das auch nicht anders.
Also ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, du hast recht. Also ich bin jetzt auch nicht, ich würde jetzt nicht sagen, das Ulteo-Ding pustet jetzt MS Office vom März. Aber was ich mir schon könnte vorstellen, dass man gerade mit einem mobilen Gerät, mit einem iPhone, mit sonst irgendeinem Ding, das ein schönes Display hat, wo man ständig online ist, dass man so etwas tiptop könnte
aber brauchen. Also eben, so Lösungen gibt es ja auch schon. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch ab und zu unterwegs. Aber wenn ich länger unterwegs bin und weiss, ich muss schreiben, dann habe ich einen Laptop dabei. Mhm. Und wenn ich nicht länger unterwegs bin, dann habe ich meistens auch nicht das Bedürfnis, jetzt gerade irgendwelche längere Texte zu tippen oder so.
Ja gut, müssen wir es abwarten.
Microsoft hat ja auch noch so ein Produkt, das momentan in der Start ist. An der Start.
Sie wollen ja selber etwas Online-mäßiges
machen. Irgendwie genau. Office Live oder so. Mhm. Wird wahrscheinlich dann wieder nur mit Windows funktionieren.
Da kannst du, glaube ich, ziemlich sicher sein. Genau, ja, das stimmt. Also es geht schon richtig online und es ist eine Chance für die, die Microsoft herausfordern wollen. Aber schauen wir, wie es rauskommt. Jetzt stellt die Musikindustrie sogar das Rippen von Audio-CDs in Frage. Die Recording Industry Association of America hat den Dan Howells vor Gericht gezerrt, weil der angeblich 54 Musikstücke bei Kazaa angeboten haben soll. Das können sie jetzt aber nicht so ganz beweisen. Darum behauptet es, allein das Umwandeln von Musik-CDs in MP3 beweise die Absicht, die Musik weiter zu verbreiten. Marco, dumm war offenbar auch, dass der Dan Howells da die MP3-Datei in Ordner Share gelegt, wo Share, also Freike heisst.
Also das Ordner Share, das kann man schon mal ein bisschen, muss man schon mal ein bisschen genauer anschauen. Also ich meine, im Windows hat sowieso schon einen Ordner, der Share heisst. Und oder gemeinsame Dateien. Von dem her ist da sicher mal kein Grund zur Annahme, dass der das will verbreiten. Wenn er Kazaa drauf hat, oder ein ähnliches Programm. Ist auch die Frage, weiss der Benutzer überhaupt, dass er seine Dateien anbietet oder weiss das nicht? Und was da Tria gesagt hat, von wegen Rippen, denke ich, ist überhaupt kein Grund, dass der Mensch jetzt irgendwie sollte angeklagt werden, weil ich rippe meine CDs auch, weil ich meine Musik auf dem MP3-Player höre, weil ich auch gar nicht mehr anders, oder?
Muss einfach aufpassen, dass der Ordner nicht share. Ja. Die Atlantic-Plattenfirma will jetzt pro Musikstück $750 Schadenersatz. Das wären bei 54 Stück $40,500. Das ist eigentlich fast schon günstig. Wir haben im Digital 37 über Jamie Thomas geredet. Die hat für 24 Songs müssen $220,000 zahlen. Roger Zedi, gibt es da Rabatt oder warum kommt der denn jetzt so viel günstiger weg?
Okay, also das weiss ich jetzt im Detail nicht, aber das sind ja eh eigentlich immer Fantasiezahlen. Also Keine Ahnung, wieso jetzt die Anwälte gerade die Summe gewählt haben. Kein blasser Schimmer. Aber was ich halt schon auch finde, also ich meine, ich finde, es ist völlig absurd, was die Plattenfirma da will, aber andererseits muss man sagen, stellen sich dann die Leute schon immer schaurig naiv. Also ich glaube halt nicht, dass jemand ein Casa drauf hat und seine MP3s per Zufall im Pferd ableitet und keine Ahnung hat, was er da macht. Also es ist halt schon eigentlich ein bisschen schwierig zu glauben. Mhm. Aber ich glaube, das amerikanische Rechtssystem funktioniert so, dass man einfach glaub, nur mit dieser Strategie überhaupt noch weiterkommt.
Mhm. Schauen wir noch schnell auf Deutschland. Dort werden so Klagen im Moment im sehr grossen Stil durchgeführt. Der Clemens Rasch ist so ein Anwalt von der Musikindustrie und der verschickt 5'000 Abmahnungen pro Monat und hat 100 Ermittler angeblich im Einsatz, die Tauschbörsen nach Uploader durchsuchen. Marco, dein Kommentar dazu, ist das irgendwie sinnvoll, oder?
Also, ich meine, wenn ich in eine Tauschbörse reingehe, als Ermittler, habe ich grundsätzlich eh keine Chance, um die Leute zu ermitteln, weil ich kann die Daten gar nicht, die IP-Adressen oder so gar nicht.
Ja, die bringen. Stellen dann die Staatsanwaltschaft an, um Provider dazu zu bringen, die IP oder den rauszurücken, wer hinter so einer IP-Adresse steckt.
Das Problem ist, für das brauchen sie zuerst mal Beweis, dass die Person da überhaupt etwas gemacht hat, oder? Grundsätzlich.
Ja.
Was aber machen, was ich weiss, was macht, ist einfach mal systematisch irgendwie allen, die in den PC sind, oder einfach mal alle in die Abmahnungen schicken und die wollen anbeissen und zurückschreiben, die haben den Pech gehabt.
Ja.
Schreibe ins Spam verschicken.
Das machen sie auch noch relativ gerne. Also.
Ja. Also ich frage mich in dem Moment, warum die Staatsanwaltschaften da so mitspielen, sich da zu den Handlangern von der Musikindustrie machen. Ich finde es ja dann doch irgendwo so ein bisschen ein Verhältnisblödsinn am Schluss, wenn da irgendein Staatsanwalt muss aktiv werden, weil einer jetzt 3 Songs getauscht hat. Also,
ja, da sind wir uns gerade einig. Ja.
Gehen wir zum nächsten Thema. Das Schweizer Parlament hat die Motion Bekämpfung der Cyberkriminalität zum Schutz der Kinder angenommen. Der FDP-Ständerat Rolf Schweiger will dort gegen die harte Pornografie vorgehen. Die Motion fordert unter anderem, dass die Internetprovider die sogenannten Logbuchdaten nicht mehr nur 6 Monate, sondern ein ganzes Jahr aufbewahren müssen. Redet mir mal über den Punkt. Was haltet ihr von der Speicherung von den sogenannten Logbuchdaten, die zeigen, welche User welche Seite aufgerufen hat, dass man die so lange aufbewahren muss?
Ich finde gut, dass man etwas gegen Kinderpornografie macht. Aber ich finde, das ist der falsche Weg, weil so wie man es jetzt macht, geht es Richtung Vorratsdatenspeicherung, wie in Deutschland.
Genau.
Und es werden einfach zuerst mal alle verdächtigt, die ins Internet einsteigen. Und das ist der falsche Ansatz, weil man kann die Gruppe nicht einfach so irgendwie durch Logging und so versuchen auffliegen zu lassen. Man muss das anders angehen.
Du hast schon Stichwort Vorratsspeicherung genannt, das ist in Deutschland im Moment eine Debatte. Da haben wir es ja mit dem Gesetz, glaube ich, oder dem Gesetzesvorschlag relativ harmlos bereicht, weil in Deutschland sollen nicht nur Internetverbindungsdaten, sondern auch die von Handy, Festnetz, Anschlüsse, Funkzellen, E-Mail-Verkehr, Fax, SMS, also auf breiter Basis Daten gesammelt werden.
Mhm.
Nützt das gegen irgendein Verbrechen, Roger?
Ich glaube, man würde noch staunen, was man alles herausfinden kann mit diesen Daten. Also wenn man Polizeiorganisation Zugriff auf das hat, kann man extrem viel herausfinden mit dem.
Und
ich glaube, gerade bei organisiertem Verbrechen oder so findet man immer wieder recht viele Verbindungen raus. Ich weiss es nicht, aber ich denke, da wird eh schon sehr viel gespeichert, ohne dass das Gesetz das vorschreibt oder so. Also wer beweist mir, dass die das nach 6 Monaten zum Beispiel gelöscht haben, auf welcher Seite ich gewesen bin?
Das Problem ist, der Provider schafft es kaum, das Zeug länger als ein halbes Jahr zu speichern, weil das sind so riesige Datenmengen.
Eben, und so richtig nützen würden die nur auch, wenn man sie quasi mal einfach so durchsucht.
Ja.
Und wenn man nur auf Verdacht hier etwas durchsucht, hat man vielleicht auch andere Möglichkeiten, so etwas nachzuweisen. Und so müssen wir ja, das wäre der nächste logische Schritt, dass man sagt, das wird jetzt einfach per se präventiv durchsucht auf komische Aktivitäten.
Man tut einfach jeden Bürger damit überwachen. Also es ist einfach, wenn ich ins Internet gehe, dann weiss ich, oh, ich werde überwacht. Also ich kann mich nicht mehr frei bewegen.
Aber hast du das Gefühl nicht sowieso?
Doch, auf jeden Fall.
Also ich auch.
Und gegen das kämpfen wir eigentlich vom Chaos Computer Club auch an. Es ist sehr schwierig, aber doch ab und zu wieder positive Meldungen, wo wir da etwas erreicht haben. Mhm.
Dann reden wir noch schnell über die letzte Meldung. Das ist der Sammy Klaus von Microsoft. Der ist in die Schlagzeilen geraten, weil er ganz grusige Wörter braucht. Er redet nämlich, oh Schreck, oh Gott, von Oralsex. Microsoft hat beim Messenger einen sogenannten Chatbot eingerichtet, also ein Programm, das sich automatisch mit den Leuten unterhält. Minderjährige Leute haben dann mit dem Chatbot geredet und am Santa gesagt, sie werden über Pizza reden. Und über das aber hat der Santa gesagt, you want me to eat what? It's fun to talk about oral sex, but I want to chat about something else. Oh Gott, sind ihr alle so schockiert, wenn ich...
Das ist, glaube ich, ein bisschen belustigend oder so. Ja, eine Panne, peinlich, aber auch nicht der Weltuntergang, oder?
Die werden dann wahrscheinlich irgendeine Wortdatenbank eingespissen haben und die vorher nicht so wirklich schön gefiltert und so. Und
genau. Und
also ich habe in einer Meldung mir noch gedacht, ich finde es irgendwie schon auch noch ein bisschen strange, dass Kinder einfach mit einem Computerprogramm redet, das simuliert, dass sie in den Sammy Klaus. Also das grundsätzlich finde ich eigentlich ein recht strange Konzept oder so. Und dass es schief läuft, überrascht eigentlich dann nicht so.
Ja, denke ich auch. Eben, trotzdem, Microsoft hat dann den Santa gerade den Strom abgedreht. Hätte man nicht einfach die schlimmen Wörter ein bisschen abtrainieren können?
Sehr wahrscheinlich schon, aber...
Es gibt gewisse Firmen, die das eben nicht so im Griff haben. Ja.
Also, ich glaube, sogar Microsoft hätte das geschafft, wenn sie es hätte wollen. Sehr wahrscheinlich ist es einfach, dass sie nicht gefunden sitzt.
Ein Debakel.
PR-mäßig am einfachsten, wir sagen, wir haben es abgeschaltet.
Ja.
Weil sonst geht nachher jeder probieren,
natürlich.
Auf was er jetzt noch irgendetwas Gruseliges könnte sagen oder so. Das ist selbstverständlich keine Chance, oder?
Ja, und ist es jetzt wirklich auch so schlimm gewesen, dass die Kinder das Wort Oralsex gehört haben?
Ja, für amerikanische Kinder glaube ich schon. Also, ich meine, damals sind dort einfach extrem sensibel und hysterisch.
Sie haben sonst keine schlimmen Wörter. Ich meine, das ist ja so ein...
Ja, also im Fernsehen piepst sie ja bei ihrem zweiten Satz, wo etwas gesagt hat.
Und, genau, ich finde es eigentlich noch amüsant, dass die super sexfreie Kommunikation sogar in dem Fall nicht funktioniert hat. Und eben, also ich denke, die Kinder, also die hören doch viel schlimmere Wörter und man muss mit denen einfach denen beibringen, was sie sollen machen, wenn jemand mit ihnen so chattet. Sie sollen ihm sagen, Santa, du bist ein Sauhund und der Chat beenden. Dann ist es, dann ist gut. Also.
Ja, ist eigentlich, könnt alle etwas lernen dabei.
Finde ich auch. Lehrlich.
Im zweiten Teil von unserem Digitalk heute reden wir über das Urheberrecht. Im Oktober ist eine Revision durchs Parlament gegangen, durchgewunken worden. Und eigentlich widerstandslos angenommen worden. 191 zu 5 Stimmen waren es im Nationalrat. Es hat kaum Diskussionen gegeben, weder im Parlament noch in der Öffentlichkeit. Der Anlass für die Revision war, man hat das Schweizer Recht oder man will das Schweizer Recht anpassen an internationale Abkommen. Und das heisst konkret eigentlich eine Annäherung an das amerikanische Urheberrecht. Das nennt sich Digital Millennium Copyright Act oder kurz DMCA. Das neue Gesetz hat eigentlich ist es erstaunlich, dass das so viele Ja-Stimmen gehabt, weil niemand ist so richtig glücklich damit. Nämlich hätte gern die Industrie wählen, dass das Recht auf Privatkopie ganz gekippt wird. Das ist aber nicht passiert. Also man darf eigentlich weiterhin als Privater von der eigenen gekauften CDs zum Beispiel Kopie machen. Und Konsumentenverbände auf der anderen Seite hätten gern verhindert, dass DRM, also digitaler Kopierschutz, juristisch gestärkt wird. Das ist aber jetzt passiert mit dem Gesetz. Außerdem hat dann in der Folge von dieser Revision Visa und Co., also die Verwertungsgesellschaften, durchgebracht, dass man saftige Abgaben zum Beispiel auf den MP3-Player jetzt zahlt. Das ist nicht direkt Teil von dieser Revision, aber doch eine indirekte Folge davon. Also kurz gesagt, Marco, siehst du das auch schon, eigentlich ist niemand wirklich glücklich damit, aber ist nicht gerade das eigentlich ein ziemlich typisch schweizerischer Kompromiss?
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Das Problem ist an dem Gesetz, es ist einfach so über die Bühne gegangen und irgendwie hat niemand etwas so recht davon erfahren. Auch wir eigentlich nicht. Also wir sind jetzt erst relativ kurzer Zeit daran. Ich denke, das ist auch das Problem, dass man es zu wenig diskutiert hat.
Sag doch mal kurz, wer ist mir?
Also ich bin vom CCC her angefragt worden, also von der Gruppierung, wo gegen das angeht.
Also CCC ist der Chaos Computer Club,
genau, muss man
das sagen. Das ist ein loser Verein von IT-Fachleuten, die sich für so Sachen einsetzen.
Oder ja, von Datenreisenden.
Okay.
Der CCC an sich ist nicht hauptverantwortlich für die Initiative. Wir sind angefragt worden um Hilfe. Ja. Und ich habe mich da eigentlich dann auch angeboten. Ich habe auch meine Kollegen und so noch zusammengesucht. Und wir versuchen jetzt eigentlich möglichst noch Unterschriften zu sammeln, obwohl, wenn man es jetzt so anschaut, wenn bis Mitte Januar muss das über die Bühne sein, werden wir kaum noch Chancen haben. Versucht es aber trotzdem, oder?
Erzähl ich noch mal kurz, also wer steckt denn jetzt genau hinter dem Referendum? Also ich bin auf eurer Webseite gewesen und dort zum Beispiel wird das nicht wirklich klar, von wem das jetzt kommt.
Es sind Privatleute.
Okay.
Also es ist nicht
in dem Verein. Es sind Einzelne quasi, ja, die gefunden haben, wir machen jetzt das.
Ja, also wir haben noch Unterstützung. Ich habe das da gar nicht schriftlich von verschiedenen Organisationen.
Wer werden das?
Unter anderem haben wir Digital Alment. Mhm. Das ist eine Organisation in der Schweiz, die sich unter anderem auch für Urheberrecht und so einsetzt. Also,
ja, haben wir mal schon in unserem Sinn als Gast gehabt, genau.
Mhm. Dann die Swiss Internet User Group.
Okay.
Das sind auch eine ähnliche Organisation, die für das Recht im Internet zuständig ist, also ein bisschen auf dieser Seite.
Auch die sind schon im Digital
gewesen. Mhm. Und sonst halt noch private.
Okay, also bist du ein relativ loser Verband von,
ja,
Optimisten.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja.
Aber jetzt zum Beispiel politische Parteien, niemand wirklich, oder sehe ich das richtig? Und hat es dann irgendjemand, der Geld schiebt? Also so
etwas braucht
ja doch immer irgendwie. Also ich mache das alles, ist alles freiwillige, ja, gratis Arbeit.
Völlig.
Verklär doch mal genau, was ist der Anlass gewesen, was genau am Gesetz stört euch, dass ihr gefunden habt, wir müssen jetzt das Referendum ergreifen?
Das Problem ist folgendes, man darf keinen Kopierschutz umgehen. Und zwar steht im Gesetz zwar für den privaten Bereich, wenn es legal wird, aber das ist so eine Grauzone und das ist einfach zu wenig klar ausgedrückt. Sprich, wenn ich mir jetzt jeden Posten mit einem Kopierschutz drauf und dort privat für mich kopiere, dann kann ich unter Umständen schon gegen das Gesetz verstoßen haben, wenn ich es auf meinen MP3-Player abspiele.
Aber da wird versprochen, das sei nicht so.
Es wird eben nicht versprochen. Es steht eben so unter Umständen, oder wenn es gegen das Gesetz verstoßt und so.
Also ich habe das immer so verstanden, das heisst, dass wenn du kommerziell ein Programm anbietest, wo den Kopierschutz aushebeln kannst, du ein Problem bekommen, aber als Privater nicht.
Es ist eben ein bisschen Grauzone. Also,
ja. Also ich glaube, in diesem Artikel steht drin, man darf für den eigenen Gebrauch weiterhin das machen, aber gleichzeitig ist es wirklich nicht ganz eindeutig formuliert, beziehungsweise ist es einfach im Widerspruch dazu, dass man nicht darf irgendwelche Tools sich beschaffen,
also anwenden und steht, so weiter. Das steht.
Und dass es am Schluss einfach auch keine Tools mehr gibt,
ja,
das wäre natürlich auch Konsequenz
schon. Ja. Gut, das kann man eh nicht verbieten in dem Sinne. Also,
gut, aber das ist im Zeitalter von Google glaub, nicht das Problem, ein Tool zu finden.
Naja, gut, aber eben, ich meine...
Im Gesetz steht einfach, im Privatgebrauch ist erlaubt, zum Kopie machen. Beziehungsweise steht ziemlich genau, das ist verboten.
Mhm.
Aber wenn man es im Privatgebrauch macht und es nicht verboten ist, dann ist es erlaubt. Also,
was wäre dann euer Gegenvorschlag?
Man sollte das klar deklarieren und einfach im klar erlauben.
Oder klar verbieten. Oder
das wäre eher schlecht.
Ja.
Weil durch das, dass man das halt dann in Zukunft auch mehr schützt, die Musik, wird dann einfach mehr Recht genommen an dieser Musik. Also, zum das abspielen,
wo aber man jetzt will. Ist es ja gerade so, dass zum Beispiel kopiergeschützte CDs sich im März ja überhaupt nicht durchgesetzt haben. Also wir haben ja die Sony Rootkit-Geschichte gehabt, ja, und also es war ein ziemliches Debakel für die Industrie und die haben ja eigentlich zurückgekrebst, gesagt, das machen wir nicht mehr. Und jetzt gibt es sogar Online-Shops, wo Musik ohne DRM verkaufen. Siehst du da nicht eine Hoffnung, dass quasi der freie Markt das regelt und wir eigentlich die Kopierschütze in Zukunft gar nicht müssen aushebeln?
Die Hoffnung ist da, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Man sieht auch, dass immer mehr Musiker und ihre Musik ohne Plattenlabel veröffentlicht und auf der Webseite gratis zum Download anbietet und nachträglich zum Beispiel das dann doch noch parallel auf CD verkaufen. Aber sagen, schau, wir heute das da, du kannst auch spenden. Und mit dem ihr das Geld macht, weil so verdient der Musiker eigentlich mehr, als wenn er es über das Plattenlabel macht. Weil über das Plattenlabel verdient er sozusagen nichts.
Gut, Plattenlabels tun halt viel Vorausgeld finanzieren, um überhaupt Aufnahmen machen etc. Ja. Marketing kostet halt etwas. Aber wir sind jetzt zum Beispiel nicht eine Organisation, die findet, Piraterie ist lustig und wir sind gegen jede Form von Schutz, Vorheberrecht oder so.
Nein, irgendwie. Also Piraterie, ich meine, gut, man muss sagen, wenn man sich den Begriff Raubkopie anschaut, oder, kann man es so mit Raubmord und so in Verbindung bringen. Also Raub ist es ja eigentlich nicht. Es ist mehr ein Diebstahl. Wenn man,
ja gut, das ist jetzt Spitzfindung, oder? Also, klaut ist klaut.
Klaut ist klaut. Aber man sollte nicht irgendwie so hart dagegen vorgehen, weil irgendwie gehört die Musik doch noch zum Leben.
Aber sie geht ja nicht einfach vom Himmel. Die Musik, also irgendjemand macht das und hat Arbeit und Aufwand und will vielleicht seinen Lebensunterhalt so verdienen. Das würde dir niemandem absprechen, nehme ich jetzt mal an.
Nein, auf keinen Fall. Ich bin ja nicht voll für Piraterie, auf keinen Fall. Mhm. Aber
ich denke, man muss vor allem unterscheiden zwischen so privatem Tausch und so halt mal ein Lied abladen versus wirklich kommerzielle Raubkopiererei, also, wo man dann irgendwie probiert, ja, die Sachen auf eigene Rechnung zu verkaufen.
Das, wieder, oder? Das sowieso. Also ich muss auch zugeben, ich habe mir auch schon ein Lied abgeladen.
Nein.
Und aber wenn ich das Stück gut finde, dann kaufe ich mir auch gerne von dem Künstler eine CD oder unterstütze ihn. Mhm. Aber ich meine, soll ich in den Laden gehen und irgendwie eine CD mit, keine Ahnung, 15 Lieder drauf posten? Und es sind einfach alle irgendwie nicht so toll. Oder?
14 sind nicht lässig, meinst du? Genau. Du hast noch eine Frage, Matthias, vorher?
Nein, ich wollte mehr noch so sagen, ich finde schon problematisch an dem ist, dass man, wenn man auch die Tools dann so aus der Illegalität muss holen, dass man dann die natürlich auch häufig auf so Webseiten findet, wo es dann auch noch Spyware und Viren und so drauf hat. Und das finde ich an dem Gesetz tatsächlich auch nicht gut. Also wenn man da dazu müsste stehen, dann müsste man die Tools wirklich völlig legal machen und da die Leute nicht so verunsichern. Also ich glaube schon, sehr viel wird mit Verunsicherung geschafft und das finde ich unsympathisch daran. Und auch bei dieser Diskussion um Begriffe wie Raub und Piraterie, das ist schon halt da, das ist wahrscheinlich die psychologische Kriegsführung da dahinter, wo die Industrie gegen ihre Kunden führt, indem sie sich ständig in die kriminelle Ecke drängen. Und das, glaube ich, aber wird man wahrscheinlich nicht mit einem Referendum können ändern.
Ja.
Sondern da müsste einfach die Industrie ihre Kunden ein bisschen ernster nehmen.
Also das eine ist halt die juristische Seite und das andere ist, was die Industrie für ein Marketing, für ein ökonomisches Konzept hat, oder?
Du hast vorher noch Tools angesprochen. Es gibt noch ganz anderes, auch etwas Wichtiges, was genau mit dem zusammenhängt, und zwar unter anderem libDVD-CSS, sprich eine DVD ist verschlüsselt, wenn ich sie kaufe im Laden. Und wenn ich sie unter Linux abspiele, kann ich die nicht abspielen, weil es
keinen Player,
kein Player dafür gibt, der lizenziert ist, um das zu entschlüsseln.
Also quasi die Lizenz für den Player würde die Lizenz von Linux widersprechen, darum kann es per se eigentlich keinen Player für Linux geben.
Ja, es gibt aber ein Library, wo der Kopierschutz aushebelt. Somit kann man auch die gekauften DVDs schauen. Das wäre auch wieder ein Fall, wo dann wird rechtswidrig werden unter Umständen. Und das sind auch so Sachen, wenn ich einfach muss sagen, wenn ich mir eine DVD poste und unter meinem Betrieb bestimmt schaue.
Wäre für Linux ein ganz grosses Problem. Wir können es quasi das ganze, als Multimedia-Betriebssystem könnte man es nachher abschreiben.
Ja, also ich denke, das Problem, wenn besorgen kann man sich die Leiber überall, oder? Aber es wird wahrscheinlich halt
dann nicht mehr... Als legales Multimedia-Betriebssystem könnte man es abschreiben.
Jetzt, du hast es vorhin schon angedeutet, ihr habt noch bis am 24. Januar 2008 Zeit. Das ist ein bisschen mehr als ein Monat jetzt, um die 50'000 Unterschriften zu bekommen. Wie viele haben ihr schon?
Das ist relativ schwierig zu sagen, weil es sind überall Leute am Unterschriften zusammensammeln.
Ja.
Wir haben momentan gar keinen größeren Überblick, wer wo wie viel hat, weil wir kommen dann schlussendlich die Unterschriften einfach zusammen über, oder?
Ja. Aber du bist selber schon auch immer skeptisch, dass ihr das schafft.
Ich bin skeptisch, aber ich denke, es ist nicht unmöglich. Und wenn wir genug Leute haben, die uns helfen, dann kann man das schaffen.
Wenn jetzt jemand zulässt und findet, oh lässig, ich möchte das unterschreiben oder euch unterstützen, was müsst ihr dann machen?
Dann solltet ihr auf unsere Webseite gehen. Dort findet ihr die nötigen Informationen dazu. Kontakt kann er zu uns aufnehmen, findet das Formular zum Ausdrucken. Ich denke, mit dem kann er uns schon recht helfen. Also, er kann auch seine Kollegen zusammen trommeln, sagen allen mal zum Bogen in die Hand drücken und sagen, jetzt gehen wir sammeln.
Ja.
Weil ich denke, nahezu jeder wird unterschreiben, den man fragt. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand wird sagen, oh, eigentlich finde ich es gut. Weil wirklich gut finde, wird wahrscheinlich kaum jemand. Mhm. Vor allem die Jungen.
Es ist nicht das Problem, dass die meisten Leute einfach A, keine Ahnung haben und B, sich auch überhaupt nicht dafür interessieren.
Das ist das Problem, ja. Aber ich denke, wenn man es gut verkauft, sollte das eigentlich schon machbar sein.
Und planen Sie da noch irgendeine Aktion?
Wir sind momentan einfach am Schauen, dass wir schweizweit in den grösseren Städten so Unterschriften sammeln.
Mhm. Also auf der Straße heisst das? Oder?
Ja.
Okay.
Wir gehen da an Ort, wo es halt viele Leute hat und so. Mhm. Ich meine, sonst größere Aktionen sind dann schwierig zu planen.
Ja.
Oder vor das Hallenstadion, wenn irgendein grosses Konzert ist und 50'000 Leute rauslaufen.
Das ist rechtlich dann auch wieder relativ schwierig, weil dann muss man halt auf dem Hallenstadion und dann wieder gewisse Genehmigungen, mhm. um da...
Da kommt die Schlägertruppe von der Musikindustrie dann oder so.
Genau.
Aber jetzt nochmal, ich meine, wir haben auch schon mehrmals über das Thema geredet, wir haben schon Artikel zu dem geschrieben, ganze Artikelserien, und wir haben einfach immer wieder festgestellt, das Echo von den Leuten ist relativ schwach. Und wir fragen uns bis heute eigentlich, warum, wie siehst du das?
Das Problem ist, wenn man irgendein Plakat aufhängt oder irgendwie einen Artikel schreibt und sagt, das und das ist jetzt illegal, dann denkt man, ja, ist ja wurscht, oder? Ich meine, mich trifft es eh nicht.
Mhm.
Wenn man aber auf der Straße zum Mann geht und sagt, du hast das und das und das und das ist jetzt strafbar,
mhm.
aber du kannst dich dagegen wehren, mit dem, dass du da unterschreibst, dann geht man teilweise eben schon ein Licht auf.
Mhm. Also ist das eine Erfahrung, die ihr macht, zum Beispiel jetzt?
Ja, man muss die Leute einfach direkt damit konfrontieren. Also.
Hast du nicht das Gefühl, die Leute finden, ach, ich lasse dich einfach runter? Das ist mir eigentlich gleich, was gesetzt.
Es gibt auch solche Leute, aber das ist heutzutage ein allgemeines Problem, auch in der Politik, man sieht es ja dort hin, oder? Ich meine, die Leute interessieren sich einfach nicht.
Mhm.
Das ist ja, glaube ich, irgendwie 50% Wahlbeteiligung gehabt oder so. Also.
Oder nicht einmal.
Nicht einmal, das ist tragisch.
Das Medienecho ist in der Schweiz jetzt nicht riesig gewesen. Also ich habe mal kurz nachgeschaut, es ist zwar überall so als kleine Meldung durchgegangen. Wie sieht das aus bei der sogenannten Blogosphäre? Sind die dort ein bisschen besser?
Also in Blogs sind wir eigentlich relativ an vielen Orten aufgelistet mhm. worden. Also
ich bin zum Beispiel vorhin gestossen via Boing Boing, glaube ich.
Boing Boing.
So. Also wirklich, über einen ausländischen Blog, wo mir hat müssen sagen, dass es in der Schweiz ein Referendum gibt. Ich habe es wirklich vorher nicht gewusst gehabt. Die sind dann dort extrem enthusiastisch gewesen und gefunden, ja, kein Problem, 50'000 Unterschriften. Ich glaube, die haben die Schweizer mit Amerika verwechselt. Also dort ist vielleicht 50'000 nicht so viel. Haben die das Gefühl, ihr hättet da mehr machen müssen in die Richtung? Oder haben die das Gefühl, die Medien schlafen? Oder?
Wir hätten früher sollen auf das kommen. Das Problem ist, von uns hat sich niemand in der Zeit, wo es gekommen ist, gerade damit beschäftigt, und durch das ist so, dass eigentlich ein bisschen durch die Lappen durch.
Mhm.
Das zeigt auch, dass man sich wirklich ein bisschen mehr für die Politik interessieren, weil ich meine, sonst können Politiker einfach irgendetwas machen und niemand merkt es.
Mhm.
Es ist schon ein bisschen unsere Schuld, dass wir da verschlafen haben, auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn wir jetzt Gas geben, können wir das auch noch schaffen.
Mhm.
Wie hat dann die Musikindustrie auf euch reagiert? Nehmen die euch ernst oder findet die haben eh keine Chance? Oder tun die vielleicht zum Beispiel so Sachen wie so Abmahnungen à la Deutschland im Moment in der Schweiz nicht machen, um euch nicht für Zulauf zu sorgen?
Von der Musikindustrie haben wir momentan eigentlich noch nie gehört.
Nicht. Schweigen im Walde.
Ja, völlig.
Interessant.
Ihr habt natürlich kein Interesse da gross...
auf das aufmerksam zu machen. Oder? Totschweigen wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich schon.
Die haben jetzt eigentlich ihr Zeug durchgebracht, das meiste. Mhm. Wobei ich muss sagen, also zum Beispiel die Stiftung für Konsumentenschutz oder so hat schon auch probiert zu lobbyieren auf der anderen Seite, aber die sind halt ein bisschen am kürzeren Hebel gewesen, dann leider. Und die Kulturschaffenden sind, glaube ich, so ein bisschen gespalten, oder? Weil sie finden das vielleicht als Privatperson auch nicht so lässig und gleichzeitig haben sie natürlich Angst, dass ihre Einnahmequellen verschwinden. Also es gibt
Kulturschaffende, die sehr dafür sind, dass man da auch restriktiv ist.
Ja, ja.
Es gibt natürlich auch Lizenzen, wo man das kann veröffentlicht unter Freilizenz und so, wo viele Kulturschaffende verwenden und das Zeug frei rausgehen und einfach durch Spenden leben. Also gibt es auch relativ viel.
Aber es ist schon noch eine verschwindende Minderheit, sehr wahrscheinlich. Aber.
Leider, ja. Ich würde es eigentlich noch begrüßen, wenn man könnte den Digitalk unter Creative Commons License stellen. Und das so frei veröffentlichen.
Unser Digital ist,
glaube ich, sowieso
völlig Kopierschutz und irgendwelche Copyright frei. Also man dürfte den sowieso abladen.
Also ihr könnt uns auch remixen, remastern, machen.
Kopieren, verteilen, verkaufen, es ist uns gleich. Nein, also von dem her kein Problem, ja.
Super.
Wunderbar. Dann danke mir dir, dass du gekommen bist.
Danke
noch. Und wünsche euch mindestens einen Achtungserfolg.
Merci.
Voilà, das wäre der 44. Digitalk wieder gewesen. Nächste Woche gibt es die letzte Sendung von diesem Jahr, bevor wir dann eine kleine Pause einlegen. Und die werden der Matthias und ich für einmal ganz ohne Gäste bestreiten. Wir schauen ein bisschen zurück auf das vergangene Jahr. Es soll auch ein bisschen persönlicher Rückblick sein. Und was wir aber eigentlich von uns, von euch würdet gerne wissen, ist, was euch beschäftigt hat in diesem Jahr. Was hat euch genervt? Was hat euch gefreut? Was hat euch überrascht? Im digitalen Bereich. Wenn ihr Sachen habt, die wir gerne hören würden, nächste Woche, dann schreibt uns ein Mail auf leben@tagesanzeiger.ch.
Stichwort Tops und Flops 2007.
Ja, dann wünschen wir allen eine gute Woche.
Und nicht zu viel Weihnachtsstress.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra Hosting Your Future.
Ja gut, dann müssen wir noch einen schönen Schluss finden.
Das ist immer das Schwierigste. Wir haben schon minutenweise geübt für einen schönen Schluss.
Ja.